Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Gnade und Friede, darauf zielt und das vermittelt uns Gottes Wort. Und das gilt auch für jenes Wort, das für den heutigen Sonntag vorgesehen ist und so gar nicht nach Gnade und Friede klingt. Es ist ein ernstes, ein hartes Wort, ein Wort der Klage, nicht des Trostes. Gott klagt sein Volk an. Und ich lese uns jetzt den Predigttext im Zusammenhang. Es sind eigentlich nur drei Verse, aber ich lese uns das ganze Kapitel Amos 5. Amos 5, die Verse 1 bis 27. Hört dieses Wort, das ich über euch als Totenklage anhebe, Haus Israel. Gefallen ist die Jungfrau Israel, sie steht nicht wieder auf. Hingeworfen liegt sie da auf eigenem Boden, niemand richtet sie auf. Denn so spricht der Herr Jahwe: Die Stadt, die mit 1000 auszieht, wird 100 übrig behalten. Und die mit 100 auszieht, wird 10 übrig behalten für das Haus Israel. Denn so spricht Jahwe zum Haus Israel: Sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bet-El auf und geht nicht nach Gilgal und geht nicht hinüber nach Beersheba. Denn Gilgal wird ganz bestimmt gefangen fortgehen und Bet-El wird zum Unheil werden. Sucht Jahwe und lebt, damit er nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst, und für Bet-El niemand da ist, der löscht. Weh denen, die Recht in Wermut verwandeln und Gerechtigkeit zu Boden werfen. Der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, in Morgenlicht die Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der das Wasser des Meeres ruft und es ausgießt über die Fläche der Erde, Jahwe ist sein Name, der Verwüstung über den Starken aufblitzen lässt und Verwüstung kommt über die befestigte Stadt. Sie hassen im Tor den, der für das Recht eintritt, und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Darum, weil ihr vom geringen Pachtzinsen erhebt und Getreideabgaben von ihm nehmt, habt ihr Häuser aus Quadern gebaut, doch werdet ihr nicht darin wohnen. Schöne Weinberge habt ihr gepflanzt, doch werdet ihr deren Wein nicht trinken. Ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen im Tor den Armen zur Seite. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und Jahwe, der Gott der Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Vielleicht wird Jahwe, der Gott der Heerscharen, dem Rest Josefs gnädig sein. Darum, so spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen, der Herr, auf allen Plätzen Wehklage, und auf allen Gassen sagt man Wehe, Wehe. Und die Bauern rufen zum Trauern und Wehklagen nach den des Klageliedes Kundigen, und in allen Weinbergen Wehklage, denn ich werde durch deine Mitte ziehen, spricht Jahwe. Wehe denen, die den Tag Jahwes gierig herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag Jahwes sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm der Bär, aber er kommt noch nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer, da beißt ihn die Schlange. Wird so nicht der Tag Jahwes Finsternis sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, Haus Israel, und Sakut euren König und Kewan getragen, eure Götzenstandarten, den Stern eurer Götter, die ihr euch gemacht habt? So werde ich euch bis über Damaskus hinaus gefangen wegführen, spricht Jahwe. Gott der Heerscharen ist sein Name. Die Worte, die wir soeben vernommen haben, die wurden zum ersten Mal laut im 8. Jahrhundert vor Christus, vermutlich um das Jahr 760 vor Christus herum. Ausgesprochen hat sie ein Mann namens Amos im Auftrag Jahwes. Amos stammte aus einem Dorf südlich von Bethlehem. Er war also ein Bürger des Südreichs Juda. Die Gerichtsansage, die Gott dem Amos auftrug, richtete sich jedoch gegen das Nordreich Israel und die alten Jahwe-Heiligtümer von Beth-El und Gilgal. Und wenn das jetzt irgendwie alles nichts sagt, da möchte ich mal einen Vergleich machen. Wir können uns die Sprengkraft dieses Unterfangens, dieser Amos-Botschaft, vielleicht ein bisschen vergegenwärtigen, wenn wir uns vorstellen, wie das wohl gewesen wäre, wenn, sagen wir mal, ein Westberliner Ende der 70er Jahre nach Ostberlin gegangen wäre und sich dann vor dem Palast der Republik aufgestellt hätte und ausgerufen hätte: Liebe Leute, mit der DDR ist es bald vorbei. Kann man sich jetzt ausmalen, was da passiert wäre? So etwas will auf jeden Fall keiner hören. Und schon gar nicht aus dem Mund eines Zugereisten. Und so, genau so erging es auch dem Amos. Man bekämpfte ihn und verwies ihn des Landes. Können wir dann in Kapitel 7 nachlesen. Von Haus aus war dieser Amos gar kein Prophet. Er war von Beruf Viehzüchter und Maulbeerfeigenritzer. Das heißt, er veredelte die Früchte des Maulbeerfeigenbaums, damit sie überhaupt genießbar wurden. Und durch seine Dienstreisen als Viehzüchter und Obstsachverständiger kam dieser Amos weit rum. Er war ein weitgereister und für damalige Verhältnisse hochgebildeter Mann. Er kannte sich aus in Politik und Wirtschaft. Vor allem aber kannte er sich aus in der Weisheit Israels und seiner Nachbarvölker. Und da plötzlich trifft ihn der Ruf Jahwes. Jahwe, der Gott Israels, nimmt ihn in Beschlag. Und in seinem Auftrag soll Amos das Nordreich Israel aufsuchen und ihm die unabwendbare Vernichtung ankündigen. 40 Jahre vor der endgültigen Auslöschung der 10 Stämme des Nordens durch die Assyrer sagt Amos, was von Jahwe her beschlossene Sache ist. Das Ende Israels ist gekommen. Punkt. Es gibt keinen Ausweg. Jahwe hat das Nordreich Israel mit seinen 10 Stämmen der Vernichtung preisgegeben. Jahwe selbst wird sogar dieses Ende herbeiführen und bewirken. Denn ich werde durch deine Mitte ziehen, spricht Jahwe. Das heißt, ich höchstpersönlich werde dich vernichten. Und deswegen stimmt Amos zu Beginn dieses 5. Kapitels eine Totenklage an. Eine Totenklage über solche, die augenscheinlich noch leben und denen es anscheinend ganz gut geht. Aber Amos sieht, was noch keiner ahnt. Israel ist schon tot, geistlich und darum langfristig auch als Körperschaft. Viele Jahrhunderte später wird der Auferstandene der Gemeinde in Sardes einmal Ähnliches ausrichten lassen. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist doch tot. Und es ist ein erschütterndes Bild, das Amos im Auftrag Gottes zeichnet. Israel liegt tot da. Wie eine junge Frau, die in der Blüte ihres Lebens um ihr Lebensziel gebracht wurde. Hilflos und trostlos ist sie ihrem Schicksal überlassen. Man hat sie nicht etwa entführt, sondern auf ihrem eigenen Grund und Boden hingerafft. Und so wird es auch Israel ergehen. Es wird erobert und dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Tausendschaften Israels werden derart dezimiert, dass der Überlebenskampf aussichtslos wird. Dann bleibt nur noch die Kapitulation und ein fürchterliches Wehklagen an allen Orten, bis auch dieses Wehklagen schwach und schwächer wird und schließlich ganz verstummt. Was Amos ankündigte, das geschah im Jahr 722 vor Christus durch die Assyrer. Seitdem sind die 10 Stämme des Nordreichs Israel in der Versenkung verschwunden, von der Landkarte ausradiert, aufgegangen irgendwie in der damaligen Völkerwelt. Von Jahwe, dem Gott Israels und aller Völker, hat Amos nur diesen einen Auftrag erhalten: Kündige Israel das unausweichliche Ende an. Die Gründe dafür, die kann sich Amos selber zusammenreimen. Er kennt die Lage in Israel sehr genau. Wie gesagt, er war weit herumgereist, er hat die Augen aufgemacht. Und er weiß, die bittere Klage, die er im Namen Gottes anzustimmen hat, das ist eine berechtigte Klage. Es gibt unübersehbare Gründe für Israels unausweichliches Ende, wenn man sie denn nur sehen wollte. Und einige dieser Gründe zählt Amos in unserem Kapitel auf. Israel fühlt sich sicher, auf der richtigen Seite. Es ist doch alles in bester Ordnung. Wir feiern schöne Gottesdienste, wir haben Wallfahrtsorte, an denen Gott mit uns ist. Es sind ja Orte, die schon unsere Vorfahren aufgesucht haben, Orte geistlicher Aufbrüche, geistlicher Tradition. Wir machen so weiter, wie sie angefangen haben. Was Gott uns gegeben hat, das kosten wir aus, darauf sind wir mit Recht stolz. Gottes Segen ist uns gewiss. Was mit den anderen ist, das braucht uns nicht zu kümmern. Aus Israels Worten spricht eine Selbstsicherheit und eine Überheblichkeit, die religiös daherkommt und auch religiös begründet wird. Israels Selbstvertrauen ist unerschütterlich. Da kann ein Amos sagen, was er will. Es ist doch noch immer alles gut gegangen. Gott hat doch noch immer seine Hand über uns gehalten. Wir sind doch die Guten. Im Auftrag dieses Gottes muss Amos das Selbstvertrauen und die religiöse Überheblichkeit zertrümmern. Israels Selbstsicherheit wird erschüttert, denn Jahwe hat seine Hand abgezogen. Es wird Israel ergehen wie einem, der vor dem Löwen flieht. Dann sagt er, na toll, hab dem Löwen, ich war schneller als der Löwe, das muss man erstmal hinkriegen. Aber dann kommt der Bär, auch vor dem kann er sich retten, er kommt nach Hause, lehnt sich an die Wand. Dummerweise ist in dieser Wand eine Giftschlange, die ihn beißt. Es gibt kein Entkommen. Das Ende ist unausweichlich. Israel hat sich verrechnet. Israel rechnete mit dem Tag des Herrn und meinte, das sei ein Tag der Abrechnung und der Rache an den anderen. Sie dachten, Gott werde dreinschlagen, das heißt, Israel vor den fremden Völkern bewahren und zu neuer Größe führen. Aber im Namen Gottes muss Amos diese Erwartung restlos enttäuschen. Nein, der Tag des Herrn, den ihr in eurer Anmaßung so begierig erwartet, dieser Tag wird nicht das Gericht über die anderen bringen, sondern über euch. Ich, der Gott aller Völker, habe Israel nicht weniger erwählt als die Kuschiten aus dem Sudan oder die Philister aus dem Gazastreifen und die Aramäer, eure Erzfeinde. So geht es aus Amos 9, Vers 7 hervor. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Und darum begreift und versteht, sagt Amos, dass eure eigene Erwählung nie und nimmer zu Lasten anderer geht, so sehr ihr euch das insgeheim vielleicht auch wünscht. Aber meine Zuwendung ist ebenso frei wie grenzenlos. Ich liebe den einen Sohn nicht weniger als den anderen. Und wenn ihr darum auf andere herabseht, dann ist es um eure eigene Erwählung geschehen. Denn meine Erwählung verpflichtet. Anstatt auf andere herabzusehen, sollt ihr ihnen helfen. Dazu seid ihr berufen. Es ist nicht recht, wenn ihr andere als Gutmenschen beschimpft, weil sie sich für Bedürftige einsetzen. Es ist nicht recht, dass ihr es euch gut gehen lasst und auf die anderen schimpft und ihnen das Leben schwer macht. Und keinen Deut besser ist es, wenn ihr aus Angst oder Berechnung schweigt oder euch kaufen lasst. So etwas lasse ich mir nicht bieten. Denn ich bin der Gott, der sich seit jeher für alle Unterdrückten und Armen, für die Bedrängten, die Schutzlosen und die Fremden, für Witwen und Waisen einsetzt. Euer ganzes frommes Getue wird euch nichts nützen. Ich verabscheue es genauso wie euren zur Schau gestellten Reichtum. Beides wird euch genommen werden. Eure geistlichen Konferenzen an vermeintlich segensreichen Orten werden ebenso verschwinden wie euer Besitz. Was ihr euch angeschafft habt, wird euch genommen, bevor ihr es genießen könnt. Denn ihr habt euch versündigt gegen den einzigen Grundsatz wirklich gottgefälligen Lebens. Ihr habt das Recht in Wermut verwandelt und die Gerechtigkeit zu Boden geworfen. So heißt es in Vers 7. Und dabei kommt es Gott gerade darauf an. Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. So steht es in Vers 24. Recht und Gerechtigkeit. Dieses Wortpaar ist bei Amos von zentraler Bedeutung. Recht, das meint die den Rechtsfrieden aufrichtende und bewahrende Ordnung. Und Gerechtigkeit bezeichnet ein Verhalten, das dieser Ordnung entspricht, also den rechtlichen Einsatz dessen, der als Gerechter selber im Recht ist und so auch für den Gerechten eintritt, der als Unschuldiger angeklagt wird. Gerecht ist, wer sich demgemäß menschlich wohlverhält und nicht mit Hass und Ärger auf Rechtschaffenheit und Mitmenschlichkeit reagiert. Aber von beidem war Israel meilenweit abgewichen. Damit war das Ende besiegelt. Israel war geistlich tot. Und damit war es auch als Staatsgebilde dem Tod geweiht. Denn Gott will nicht den Scheingottesdienst der Selbstsicherheit und Selbsterhaltung, sondern den Menschendienst der Gerechtigkeit und der Hilfsbereitschaft. So lautet die Botschaft des Propheten Amos. Und wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, dann lest mal dieses ganze Buch durch, die 9 Kapitel. Kann ich nur empfehlen, habe ich die Woche mal gemacht. Für Israel, wie gesagt, gab es keine Hoffnung mehr. Da gab es nur Ansage des Gerichts, Ansage des Endes. Das Ende war besiegelt, und 722 vor Christus trat es ein. Aber für uns, die wir heute diese Worte hören, dürfen genau diese Worte zur Rettung werden, wenn wir auf die leisen Hoffnungsschimmer achten, die da zwischen dieser schonungslosen Anklage aufblitzen. So spricht Jahwe zum Haus Israel: Sucht mich und lebt. Sucht Jahwe und lebt. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und Jahwe, der Gott der Heerscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Aber er ist nicht einfach dann mit uns, wenn wir meinen, er ist mit uns. So sind unsere Vorfahren mal in den Krieg gezogen, ja? Gott mit uns auf den Fahnen und dann ab gegen Frankreich. Hasst das Böse und liebt das Gute. Und richte das Recht auf im Tor. Vielleicht wird Jahwe, der Gott der Heerscharen, dem Rest Josefs gnädig sein. Jahwe suchen, das heißt, ihn befragen, auf sein Wort hören. Das war das Predigtthema vor einer Woche. Gott ist nicht irgendwo zu finden, weder an irgendwelchen religiösen Stätten, noch in der Natur, auch nicht in den eigenen Gedanken und Gefühlen. Er ist nur dort zu finden, wo er sich hören lässt, in seinem eigenen Wort. Und deswegen sagt der Prophet Amos: Befragt Jahwe, das heißt, hört auf das Wort, das ich euch im Namen Jahwes kundtue. Amos durfte nicht damit rechnen, dass Israel auf seine Worte hören würde. Aber uns ist dieses Wort gegeben, damit wir auf den dreieinen Gott hören, immer wieder zu ihm umkehren, ihm glauben und leben. Und das Wort, das wir hören und dadurch leben sollen, und zwar nicht nur vielleicht, sondern ganz gewiss leben sollen, dieses Wort ist Gottes ursprüngliches und eigentliches Wort. Das göttliche Machtwort des Evangeliums von seinem Sohn Jesus Christus. Dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung jedem, der glaubt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Nichtjuden. Der dreieine Gott hat das Ende, das uns allen von Rechts wegen bevorsteht, auf sich selbst genommen. Als Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, vor den Toren Jerusalems am Kreuz hing, da kam zur Mittagszeit eine dreistündige Finsternis über die ganze Erde. Und damals ereignete sich, was wiederum Amos im Namen Gottes angekündigt hatte. Amos 8, Vers 9. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, Jahwe, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Der Karfreitag des Jahres 30 nach Christus war der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts. Am Kreuz von Golgatha erging Gottes Gericht über unsere Bosheit. Der für uns gekreuzigte und auferstandene, er ist in Wahrheit Gott mit uns. Nur bei ihm finden wir Gnade und Friede. Nur in ihm ist unsere ausweglose Verlorenheit überwunden. Er allein ist unsere und der ganzen Welt Rettung. Und er, Christus, der Herr und Heiland der ganzen Welt, lehre uns, ihm fortan die Ehre zu geben, indem wir uns aller Bedürftigen annehmen, ohne Ansehen der Person, ohne Rücksicht auf Herkunft, Überzeugung, Aussehen oder was auch immer. Christus, unser Herr, lehre uns, einander und ausnahmslos allen Menschen in seiner Liebe zu begegnen, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles erduldet und nie vergeht. So steht es im sogenannten Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, was für heute die Epistellesung ist. Der dreieine Gott bewahre uns vor wegschauender Gleichgültigkeit und vor frömmlerischer Selbstgenügsamkeit. Er vergebe uns unsere Schuld und er erlöse uns von dem Bösen. Denn ihm allein gehört alle Herrschaft und Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der all unser Vermögen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne ganz in Christus Jesus, dem Gott aller Götter und Herrn aller Herren. Amen.